Dimensionen, die Welt der Wissenschaft. Mexiko protestiert gegen den Anschluss. Was veranlasste Mexiko beim Völkerbund in Genf, gegen den Anschluss Österreichs zu protestieren? Mexiko war erstaunlich gut über unsere damalige Situation und über deren Vorgeschichte informiert. Mit der Analyse der Gründe Mexikos für seine Intervention wird uns auch die Geschichte dieses Landes ein wenig klarer. Gestaltung: Christian Kläuber und Martin Adel.
Kategorisch und nachdrücklich protestiert Mexiko gegen die von außen kommende Aggression, der Österreich zum Opfer gefallen ist, und erklärt vor aller Welt nachdrücklich, dass die letzten internationalen Gewaltakte gegen Äthiopien, Spanien, China und Österreich die Staaten der Liga verpflichtet, alle Forderungen des internationalen Rechtes einzuhalten. Anderenfalls würde die Welt wieder einem Krieg ausgesetzt werden, der weit größer wäre als der durch die gegenwärtige Haltung des Völkerbundes verhinderte. Eine Haltung, die sich zudem außerhalb der Prinzipien der Liga befindet.
Mit diesen Worten endet die Protestnote Mexikos vor dem Völkerbund, die am 19. März 1938 in Genf zur Verlesung gebracht wurde und scharfe Kritik an der Besetzung Österreichs übte. Bevor wir uns den Hintergründen dieses im echten Sinne des Wortes merkwürdigen Protestschreibens Mexikos zuwenden, zunächst eine knappe Chronologie, wie es dazu kam. Am 12. März 1938 telegrafierte der mexikanische Botschafter in London an seinen Außenminister:
Die letzten Vorfälle in Österreich belasten schwer die Lage in Europa. Die geplante Volksabstimmung.
Gemeint ist das von Kurt Schuschnigg noch am 9. März für den 13. angekündigte Plebiszit.
Galt nur als Vorwand für die Mobilmachung der deutschen Armee. In diesen Augenblicken überquert die deutsche Armee die Grenze Österreichs.
Am folgenden Tag, also am 13. März, langte ein weiteres Telegramm aus London im mexikanischen Außenministerium ein.
Die Krise entwickelt sich zugunsten Deutschlands. Von der Regierung Chamberlains kann keine Aktion erwartet werden.
An jenem Tag wurde der österreichische Bundespräsident Wilhelm Miklas unter militärischem Druck von Arthur Seyss-Inquart in seinen Geschäften abgelöst. Seyss-Inquart, der eine Stunde später schon, freilich illegitim, das Gesetz der Wiedervereinigung unterfertigte. Gleichzeitig trafen in Mexiko weitere Depeschen aus den Botschaften in Paris und Lissabon ein, die mitteilten, dass keine Intervention gegen Hitlers Vorgehen zu erwarten sei. Am 15. März beauftragte der mexikanische Präsident General Lázaro Cárdenas seinen Botschafter beim Völkerbund Isidro Favela, einen umfassenden Protesttext aufzusetzen. Dieser wurde am nächsten Tag in verschlüsselter Form und mit einem Begleittext versehen nach Mexiko übermittelt. In diesem Begleitschreiben des Botschafters heißt es:
Bin mit dem kolumbianischen Botschafter Cano in Verbindung. Er hat mir persönlich mitgeteilt, dass er bereit ist, auch eine ähnlich lautende Deklaration abzugeben.
Zwar hatte der russische Außenminister schon anlässlich einer Rede am 17. März den Einmarsch verurteilt, aber bei der Völkerbundsitzung vom 19. März blieb Mexiko mit seiner Protestdeklaration allein. Erst bei der nächsten Sitzung schlossen sich Chile und das republikanische Spanien als einzige der Haltung Mexikos an. Musik. Mexiko gehörte seit 1930 als blockfreies Mitglied dem Völkerbund an. Der Völkerbund, angeregt durch Vorstellungen über eine allgemeine Friedensorganisation, basierte auf der Völkerbundakte vom April 1919, die ihrerseits Bestandteil der Pariser Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg war. Und so bestand diese internationale Staatenorganisation auch zum überwiegenden Teil aus den Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs. Es ist aber von Bedeutung, denn das schmälerte das Ansehen des Völkerbunds beträchtlich, dass die USA, die wesentlich am Zustandekommen dieses Bündnisses mitgewirkt hatten, auf dem Prinzip der Bündnisfreiheit beharrten, das heißt, letztendlich dem Völkerbund nicht beitraten. Das ist auch deshalb hervorzuheben, weil daraus ein erster gravierender Unterschied zu den Vereinten Nationen, zur UNO, deutlich wird. Ein weiterer Unterschied führt uns wieder zu der Besonderheit der mexikanischen Intervention in Genf zurück. Denn für die Staaten des Völkerbunds galt zumindest offiziell das Prinzip der abwartenden Neutralität, so etwas wie die UNO-Truppen gab es nicht. Freilich konnte sich ein Staat von sich aus mit der Bitte um Intervention an den Völkerbund wenden und, gemäß Artikel 16 der Satzung, konnte dieser daraufhin, etwa gegen kriegsverursachende Mitglieder, Sanktionen beschließen. Aber der Völkerbund musste immer erst als Richter angerufen werden. Anders im Fall der Vorgangsweise Mexikos. Die Entscheidung des mexikanischen Präsidenten durchbrach dieses Prinzip der Wahrung der Neutralität. Am 15. März 1938 schrieb er in sein Tagebuch:
Am 12. Juli 1936 hatte Deutschland noch der ganzen Welt verkündet, ein Abkommen unterzeichnet zu haben, das die Nichteinmischung beider Länder in ihre Angelegenheiten festlegte. Trotz dieses Abkommens ist Deutschland in Österreich eingefallen. Hitler teilte Mussolini seine Absicht mit und fand dessen Zustimmung. Mussolini hatte auch eine Leistung erbracht, indem er das wehrlose Abessinien überrannte. Die Proteste der Abessinier und die Verurteilung der Aggression durch den Völkerbund blieben wirkungslos. Das Verbrechen wurde begangen. Dasselbe wird Österreich zustoßen.
Deutlich geht daraus hervor, dass er in Bezug auf den Erfolg dieser Intervention außerordentlich pessimistisch war. Es war klar, selbst eine angenommene mehrheitliche Verurteilung des Hitler-Einmarsches in Österreich durch den Völkerbund würde ohne Folgen bleiben. Umso mehr stellt sich die Frage, weshalb gerade Mexiko protestierte. Deutlicher fast als die Frage, warum etwa Frankreich oder England nicht protestierten.
Nie habe ich eine bessere politische Verwaltung gesehen als in Wien jener Tage. Der Leser kann sich keine Vorstellung machen, wenn ich sage, dass es eine sozialistische Verwaltung war, denn andernorts ist oder war der Sozialismus ganz etwas anderes. Damals regierte in Wien die gebildete Mittelschicht und die Staatskasse war leer durch die doch so enormen Gebietsverluste. Und dennoch. Nie zuvor waren arme Kinder besser versorgt worden. Nie zuvor hatte man besser die Mitwirkung der Allgemeinheit oder den Bau von Arbeiterwohnungen ins Werk gesetzt. Und dabei verdienten die Beamten, die Bediensteten der Gemeinde, fast nichts. Der angesehene Anwalt, der bekannte Arzt, führten die Ämter und man mühte sich fortwährend um das Wohl der Bürger. Die Schulen, die ich sah, waren großzügig, ja fast luxuriös, mit medizinischer und zahnärztlicher Versorgung, ausgestattet mit Waschräumen und Essenssälen. Es gab erstklassige Lehrmittel und hervorragende Lehrer. Das alles stimmte mich traurig, denn unweigerlich musste ich mit meinen armen Schulen in Mexiko vergleichen.
Der hier so sehr vom roten Wien der Zwischenkriegszeit schwärmt, ist José Vasconcelos, mexikanischer Intellektueller und von 1920 bis 1924 Unterrichtsminister seines Landes. Nur, dass sich ein mexikanischer Minister so für das rote Wien erwärmt und, wie aus anderen Quellen deutlich wird, eine Reihe von Intellektuellen seines Landes zum Teil aus eigener Erfahrung von den Sozialleistungen dieser Stadt sich beeindruckt zeigte, reicht wohl nicht aus, um eine hinreichende Erklärung für eine hochoffizielle Protestnote beim Völkerbund zu geben. Eine Aussage von Jorge Basurto, dem amtierenden Kulturattaché Mexikos in Wien, der sich seit vielen Jahren mit den bilateralen historischen und kulturellen Beziehungen der beiden Länder beschäftigt, macht die politische Anteilnahme am Schicksal Österreichs einsichtiger.
El gobierno mexicano es un gobierno muy progresista, el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Die Regierung unter Präsident Cárdenas führte eine Reihe von sozialen und politischen Umformungen durch, die auf die mexikanische Revolution von 1910 zurückgehen. Die fortschrittlichen Politiker und Künstler des Landes sahen mit großer Deutlichkeit das totalitäre System in Europa. Außerdem begegnete man Österreich immer schon mit großen Sympathien.
Zum einen war es also die Besorgnis der überaus starken linken Mexikos angesichts der Ausbreitung rechter oder gar faschistischer Regierungen in Europa, zum anderen die Bewunderung insbesondere für die Sozialpolitik des Roten Wien, die schon damals als beispielgebend empfunden wurde. Mexikos Anteilnahme, mehr an Wien fast als an Österreich, aus eindeutig marxistischer Position, geht auch aus dem Text einer Rede eines weiteren, einflussreichen Intellektuellen jener Zeit hervor. Gehalten wurde diese Rede bei einer Pressekonferenz von Exilösterreichern in Mexiko im März 1943. Der Redner war Alejandro Carrillo, Abgeordneter und Herausgeber der bedeutenden Zeitung El Popular.
Ich erinnere mich, dass Wien, als ich es im Jahr 1937 besuchte, nicht mehr das Wien von früher war, sondern ein tristes Wien, ein verschlossenes Wien, ein Wien, das den Zug des Leidens der österreichischen Arbeiter trug. Im Karl-Marx-Hof, da fand ich noch die Einschusslöcher der faschistischen Kanonen von Dollfuß vor. Und dort, an diesen Mauern, die eine derartige Bedeutung gehabt haben mussten, lernte ich die Sprache der Ereignisse zu verstehen, von denen das österreichische Volk schon Jahre vor vielen anderen Völkern der Welt zu berichten hatte. Es war 1934, als die Arbeiter von Wien, bevor sie dem faschistischen Ansturm unter Dollfuß erlagen, ihr Leben nur teuer verkauften, um die Welt wissen zu lassen, dass sie die faschistische Tyrannei nicht akzeptierten.
Zur Erklärung der emphatischen Begeisterung für das Wien der 20er und 30er Jahre gehört jedoch auch, dass diese Stadt insbesondere in den 30er Jahren geradezu als politisches Modell angesehen wurde. Aber nicht nur von marxistischen Intellektuellen, sondern auch von ihren Gegenspielern. So zeigte sich etwa auch ein spanischer, rechtsliberaler Parteiführer, Gil Robles, von Dollfuß' Ständestaat derart überzeugt, dass er dieses politische System in seinem Land kopieren wollte. Wien war also in jenen Jahren besonders für einen Teil der hispanischen Welt so etwas wie eine Experimentierküche, die durch die Verschärfung der politischen Lage deutlicher werdenden Gegensätze von christlich-sozialen und Sozialdemokraten in der Zuspitzung von Austrofaschisten und Austromarxisten verleiteten in dieser plakativen Form dazu, sich die jeweiligen Rezepturen abschauen zu wollen. Der mexikanische Kulturattaché in Wien, Jorge Basurto, nennt einen weiteren gewichtigen Grund für den heftigen Einspruch seines Landes gegen den Anschluss.
Uno tiene que remontarse a toda la historia de México, ¿no? Para conocer por qué razón México se mete en un asunto que realmente le era hasta cierto punto lejano, ¿no?
Man muss aber die Geschichte Mexikos im Auge behalten, die von sehr vielen ähnlichen Handlungsweisen bestimmt ist. Fangen wir mit den nordamerikanischen Invasionen an. Wie Sie wissen, haben sie uns die Hälfte unseres Territoriums gekostet. 12 Millionen Quadratkilometer. 25 Mal die Fläche des heutigen Österreich. Es folgte die französische Intervention, darauf wieder eine US-amerikanische.
Y siguieron la invasión francesa, ¿no? Nuevamente invasión norteamericana. Y por esta razón la política exterior de México siempre ha estado en contra.
Darum war die mexikanische Außenpolitik schon immer gegen ausländische Interventionen unter irgendwelchen Vorwänden.
Mexiko war also schon ein gebranntes Kind, was militärische Interventionen anderer Staaten betrifft. Und es ist wohl nicht nur aus Anteilnahme am Schicksal Österreichs, sondern auch aus den eigenen vitalen Interessen Mexikos zu erklären, dass man gegen den Einmarsch Hitlers in Österreich protestierte. Verfassungsmäßig ruht auch noch der heutige mexikanische Staat auf jener historischen Einigung der revolutionären Kräfte, die sich 1917 endgültig im Kampf um die Hegemonie gegen die unterschiedlichsten anderen politischen Fraktionen durchsetzte, ebenso wie mit Zähigkeit und letztlich erfolgreich gegen wirtschaftliche Einflussnahme seitens der Großmächte. Nach innen und außen suchte sich also die mexikanische Regierung in revolutionärem Selbstverständnis als souveräne Macht durchzusetzen. Zweifellos ein politisches Wagnis. So wurde etwa nicht nur der Klerus vom aktiven wie passiven Wahlrecht ausgeschlossen, es wurde, um eine umfassende Bodenreform einzuleiten, auch der kirchliche Bodenbesitz verstaatlicht. Ebenso verstaatlicht wurden die großen Hanfplantagen auf Yucatan und die in englischer Hand befindlichen Eisenbahngesellschaften. Der stärkstes Aufsehen erregende Beschluss der mexikanischen Regierung war freilich ihre Bestrebung, auch die ausländischen Erdölgesellschaften im Land zu nationalisieren. So hieß es 1935 in einer Deklaration des mexikanischen Präsidenten Cárdenas.
Die Anwendung des Erdölgesetzes von 1925, was die ordentlichen Zugeständnisse betrifft, hat gezeigt, dass dieses Gesetz nicht dem Geist des Artikel 27 der Verfassung entspricht. In Wahrheit erlaubt es die Einverleibung riesiger, nicht bewirtschafteter Flächen.
Die weltpolitisch angespannte Situation machte es den USA unmöglich, militärisch zu reagieren, als am 18. März 1938, einen Tag vor der Verlesung der Protestnote vor dem Völkerbund, die Verstaatlichung der Erdölquellen endgültig vollzogen wurde. Diplomatische und wirtschaftliche Interventionsversuche des Auslands blieben erfolglos. Mexiko hatte sich allerdings in den Verhandlungen, die der Verstaatlichung vorausgingen, zur Zahlung einer angesichts seiner wirtschaftlichen Lage hohen Abfertigungssumme verpflichtet.
lieferte Mexiko ohne Gegenleistung Waffen und Munition an die republikanischen Truppen.
En el siglo actual tenemos más ejemplos de esta política exterior mexicana y digamos los más notorios serían la ruptura de relaciones con la España franquista.
Zu den bemerkenswertesten Beispielen der mexikanischen Außenpolitik in unserem Jahrhundert zählt der Abbruch der Beziehungen zum Spanien Francos. War ja diese Regierung Francos durch ausländische Macht eingesetzt worden. Deutschland und Italien hatten ihn wesentlich unterstützt. Unter diesen Umständen konnte Mexiko diese Regierung nicht anerkennen. Für Mexiko ist nur dann eine Regierung anzuerkennen, wenn sie vom eigenen Volk gewählt ist. Die Tragödie Spaniens wurde von uns besonders schmerzhaft empfunden. Und 40 Jahre hindurch, während der Amtszeit Francos, unterhielt Mexiko keine Beziehungen zu Spanien.
Pikanterie am Rande. Mexikos damalige Bestellungen bei der österreichischen Hirtenberger Munitionsfabrik, die für Spanien bestimmt waren, wurden größtenteils nicht mehr geliefert. Hitler-Deutschland hatte auf die österreichische Regierung Druck ausgeübt. Vermutlich hatten die auf Francos Seite kämpfenden deutschen Truppen ehestens bemerkt, woher die Kugeln pfiffen. Aber kehren wir noch einmal zur mexikanischen Protestnote vom 19. März 1938 zurück. Bei einem Anfang dieses Jahres in Mexiko geführten Interview erinnerte sich der heute 95-jährige und damalige mexikanische Botschafter in Frankreich Gilberto Bosques an das Zustandekommen der Intervention seines Landes.
Está como podrá verse completa en cuanto que contiene todos los puntos necesarios de justicia.
Der Text der mexikanischen Note ist in allen Punkten vollständig. Was das internationale Attentat, die Vorgeschichte und was die internationale Gesetzeslage betraf. Diese Haltung Mexikos muss einer generellen Haltung der Außenpolitik dieser Zeit zugeschrieben werden. Politik der Regierung des Präsidenten Lázaro Cárdenas. Sie führte eine Transformation Mexikos im Sinne der Revolution durch, was wiederum eine Außenpolitik bedingte, die auf folgenden Prinzipien basiert. Dem Prinzip einer internationalen Ethik, einer internationalen Gerechtigkeit, den Grundsätzen des internationalen Rechtes und der menschlichen Solidarität.
Dass Mexiko die österreichische Situation parteilich, zugleich durchaus differenziert und mit genauer Kenntnis der Vorgeschichte beurteilte, geht aus einer Passage dieser Protestnote hervor. Sie lautet:
Die Autoritäten, welche die exekutive Gewalt preisgegeben haben, repräsentieren nicht das österreichische Volk, das sicherlich den Tod seines Vaterlandes als düstere Tragödie ansieht.
Deutlich spricht aus dieser Formulierung, dass Mexiko in der Schuschnigg-Regierung, die die Macht dem Angreifer widerstandslos überließ, keine legitime Volksvertretung sah, da sie nicht auf einem Volksvotum beruhte. Übrigens wurde Mexiko in den Jahren des Vorspiels zum Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkriegs zu einem der wichtigsten Exilländer. So auch für viele Österreicher, unter anderem für Marcel Rubin, Marie Frischauf-Pappenheim, Egon Erwin Kisch oder Bruno Frey. Der offizielle Charakter dieser Asylpolitik geht auch aus einem persönlichen Schreiben des mexikanischen Präsidenten Cárdenas vom Sommer 1940 hervor, in dem er Weisung gibt, in Europa gefährdete deutschsprachige Intellektuelle und Schriftsteller nach Mexiko einzuladen. An erster Stelle dieser Liste stand Franz Werfel. Nochmals Jorge Basurto.
Cuando terminó la guerra, Austria no pudo menos, desde luego, que reconocer el papel que México había jugado durante el Anschluss, y por ella, por esa razón, dieron a una plaza en la ciudad de Viena.
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges sah sich Österreich dazu veranlasst, Mexikos Haltung gegen den Anschluss zu würdigen. Man gab also einem Platz in Wien, am Ufer der Donau, den Namen Mexikos. Bald aber wurde dieser Anlass vergessen. Viele wussten nicht mehr, warum der Mexiko-Platz diesen Namen trägt. Ja, und alle dachten an Erzherzog Maximilian, der von den Österreichern sehr übertrieben als Kaiser von Mexiko bezeichnet wird.
Y la Embajada de México creyó necesario que se hiciera una aclaración definitiva en ese sentido y propuso al gobierno, más bien donó al gobierno.
Sogar in einigen Zeitungen konnte man davon lesen. Also hielt es die mexikanische Regierung für notwendig, Klarheit zu schaffen und schenkte 1985 der Republik Österreich einen Gedenkstein, auf dem zu lesen steht, aus welchem Grund der Mexiko-Platz benannt wurde, was ja schon gar nichts mit Maximilian zu tun hat. Natürlich war Österreich dazu bereit. Der Bürgermeister Helmut Zill hielt es für eine ausgezeichnete Idee und ein österreichischer Bildhauer realisierte nach mexikanischem Entwurf den Gedenkstein.
Escultor austriaco realizó el trabajo bajo los planos que México proporcionó, con el texto que México proporcionó.
Aber sogar nach dieser Schenkung Mexikos behauptete eine Zeitung, Mexiko müsste sich vielmehr wegen der Hinrichtung Maximilians bei Österreich entschuldigen. Wir haben über diesen Humor des Redakteurs gelacht. Beweis, wie wenig er über die Geschichte, sogar seiner Heimat, Bescheid weiß.
Pues indica que no conoce la historia, no conoce absolutamente nada de la historia de hasta cierto punto de su propio país, pero en fin, dejemos eso de lado.
Aus Anlass der 50 Jahre nach dem Anschluss hat Österreich Mexiko aus Dank ein ähnliches Monument angeboten. Erfreut nahm die mexikanische Regierung an. Dieser Platz in Mexiko soll den Namen Österreich-Park tragen.
El lugar en donde se va a instalar este monumento se va a llamar el Jardín de Austria.
Die Musik mit dem Titel Homenaje a García Lorca, Hommage an den berühmten spanischen Dichter García Lorca, der im spanischen Bürgerkrieg ums Leben kam, stammt von dem mexikanischen Komponisten Silvestre Revueltas. Revueltas, zugleich ein bedeutender mexikanischer Intellektueller, war indirekt am Protest Mexikos gegen den Anschluss Österreichs beteiligt. Sie hörten eine Sendung aus dem Landesstudio Wien. Mexiko protestiert gegen den Anschluss. Gestaltung Christian Kläuber und Martin Adel. Die nächsten Dimensionen kommen am Mittwoch. Titel: Jugendliteratur zwischen Revolution und Restauration.
Österreich 1.